folge deinem himmlischen Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag bei unserem Berufungskongress. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute mit Sonja Kupplin sprechen dürfen. Liebe Sonja, du bist ja schon, ja, ich weiß nicht, zum dritten Mal bei uns dabei, warst beim ersten Kongress dabei. Das ist ja auch für uns ganz besonders, weil sich ja so viel getan hat bei uns und bei dir. Und du begleitest die Menschen ja auch schon lange auf verschiedensten Wegen hin zu ihrer Berufung auch. Aber gut, hat sich ja auch nochmal gewandelt, deine Berufung. Aber erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier dabei sein zu können.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Berufungsthema, weil wir hatten jetzt schon so ein schönes Vorgespräch und wir sind drauf gekommen, okay, mit der Zeitqualität hat sich bei uns allen so viel gewandelt. Ja, wie ging es da dir in den letzten Jahren oder wie sind so deine wichtigsten Eckpunkte für deinen Berufungsweg?
Also für die Berufung war es für mich ganz wichtig, jetzt einen Prozess weiterzugehen, weil wir sehen ja die Berufung ganz oft als was Festgeschriebenes. Ihr wisst ja, ich arbeite viel mit der Astrologie und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Eckpfeiler. Aber wir bekommen von außen viel zu oft irgendwelche Gerüste mit an die Hand gegeben, wo wir denken, okay, das ist was ganz Feststehendes. Das darf sich nicht verändern. Hier haben wir bestimmte Rahmenbedingungen. Vielleicht darf ich auch selbst, wenn ich so in Richtung Coaching, Heiler, Therapeut gehe, selber überhaupt keine Herausforderungen haben. Und was ich eben erlebt habe, ist auch, dass dieses Berufungsbild sich mit der Zeitqualität und mit unseren eigenen Herausforderungen wandelt und wandeln darf und dass wir auch völlig neue Dinge in die Welt bringen können. Und das war für mich nochmal letztes Jahr auch eine krasse Herausforderung, mit meinem Mondknoten Widder Waage da in die Tiefe zu gehen und mich zu fragen, habe ich mich vielleicht auch mit einem bestimmten Bild viel zu sehr identifiziert und mich darin verloren? Und so durften jetzt gerade in den letzten Jahren, Monaten nochmal ganz viele neue Puzzleteile und Ideen zu mir kommen.
Ja, das ist auf jeden Fall schön, dass du das ansprichst, weil das Gefühl haben wir auch, dass das alles nochmal so überprüft wurde die letzten Jahre. Oder gerade bei mir, ich habe den gleichen Mondknoten wie du, bei mir
Ja.
dann nochmal auch in die Beziehungen rein. Aber es ist so ein Gefühl von, das wird alles gerade so auf Echtheit überprüft oder wirklich bist. Kann man das irgendwie mit der Astrologie auch nochmal so zusammenbringen oder mit der Zeitqualität auch, warum wir da jetzt so geprüft werden? Also ich nehme das ganz stark so wahr.
Ja, da spielen natürlich die kosmischen Einflüsse eine ganz große Rolle. Auch ganz interessant sind natürlich die Sonnenbewegungen, die wir haben. Die Sonnenstürme werden immer intensiver und da eine kleine Geschichte von mir. Ich habe mir so sehr gewünscht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die Polarlichter zu sehen und hatte schon so knapp eine Norwegenreise oder sowas eingeplant und auf einmal hatten wir letztes Jahr Polarlichter in Deutschland, die standen auf meiner Bucketliste. Und außer diesen typischen Planetenkonstellationen, Mondkonstellationen, sind natürlich auch die Sonnenstürme etwas, die uns feinfühlige Menschen bewegen, denn die sind auch für die Bewusstseinserweiterung da. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir immer wieder diese ganz krassen Sonnenstürme spüren, teilweise aus dem Nichts, weil wir auch noch gar nicht so richtig wissen, wie wir die integrieren, wie wir damit umgehen sollen, dann sind das natürlich so richtige Bewusstseinsschübe, aus dem Nichts gefühlt. Die Tage, wo wir das Gefühl haben, wir haben entweder ganz starke Symptomatiken, es gibt viele Menschen, die reagieren mit Schwindel, aber auch so ein bisschen mit dem Gefühl, dass man die Bodenhaftigkeit aus dem Nichts verliert oder so eine gewisse Schwere vielleicht auch. Und auch das sind Dinge, die uns bewegen, unabhängig davon, dass wir uns jetzt gerade, also da werden sich die feinfühligen Menschen auch schön freuen, mit diesem Mondknotenwechsel, der jetzt im Januar beginnt, werden wir eben aufgefordert, den Verstand und diese feinstoffliche Ebene, diese spirituelle Ebene zu kombinieren. Und da wir aus einer verstandesgeleiteten Gesellschaft kommen, ist es natürlich für manche Menschen ganz schwer zu ertragen, dass immer mehr diese Strömung hier reinkommt, dieses nicht greifbare, dieses spirituelle, dieses feinere, sensiblere. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, diese Reibungspunkte, die haben wir da ganz stark in den letzten Jahren gespürt. Und da werden wir natürlich auch gerade wirklich gefordert, da die Spur zu halten und den Weg da weiterzugehen und weiter eine gute Verbindung, eine gute Brücke zu bauen.
Also ich nehme das so wahr, diese Frequenzen, die da auf uns einströmen, die holen auch irgendwie Dinge rauf, nach oben an die Oberfläche, damit wir sie verarbeiten können und immer mehr zu unserem wahren Kern vordringen können. Jetzt sind wir natürlich schon, sage ich mal, länger auf dem Weg und ich höre das und bin mir dessen immer mehr bewusst. Und dann gibt es aber auch Menschen, denen ist es noch nicht so bewusst. Wirken trotzdem, oder? Also es passiert ja trotzdem was mit dem Kollektiv, sage ich mal, die jetzt da, ja,
Es gibt
vielleicht
Menschen, die sind nicht so
oder
hochsensibel.
auch
Die
so,
lassen
ja.
vielleicht diese Sonnenstürme, also die Sonnenstürme war wirklich auch ein Thema die letzten Monate, das stimmt.
Also
Aber
für mich auf jeden Fall.
genau, ich habe sie jetzt zum Beispiel nicht so gespürt. Da die Frage, wie spüren die anderen, dass die nicht so hochsensibel sind? Also werden da trotzdem Themen aufgedeckt oder kannst du da irgendwas beobachten?
Ja, und da kann man ganz schöne Perspektive mit einfließen lassen. Eine ganz wissenschaftliche auch einfach, die wir oft vergessen, ist, dass ja viele Menschen Kompensationsstrategien haben. Das heißt, die spüren das eigentlich trotzdem, die haben aber einen anderen Mechanismus. Wir sind hier jetzt vielleicht Menschen, die sagen, okay, das fühlt sich schwer an, es fühlt sich jetzt überhaupt nicht gut an, aber ich gucke dahin, ich arbeite das durch, ich versuche mich zu regulieren, ich versuche einen Weg, eine Lösung zu finden. Und die anderen Menschen, die sind eben in dem alten System, in der alten Matrix sozusagen gefangen und dann gibt es Alkohol, Zucker, Social Media, das darf man nicht vergessen, was da für eine Sucht entstanden ist und ich glaube auch über ja, die ganzen Internetverbindungen, das wird alles immer schneller, das sind auch im Prinzip eigenständige Nervensysteme, wo wir angekoppelt sind, so und das ist eben so, ich sehe, das ist eigentlich für jeden gleich, nur was derjenige damit macht und wie er damit umgeht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist nicht für jeden bestimmt dieser Weg, sonst würde die Gesellschaft auch gar nicht funktionieren. Ich glaube, sonst würde wirklich alles auseinanderbrechen und es wäre wie so eine Art Weltuntergang. Sonst würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Und das ist aber eben das Interessante zu wissen. Es wirkt eigentlich immer, Energie wirkt immer. Die Frage ist eben nur, wie man damit umgeht. Und ich glaube, da spielt auch die seelische Entwicklung oder so etwas Höheres eben eine Rolle, dass für manche wirklich dieser Weg gedacht ist. Und für andere ist das auch völlig in Ordnung in diesen alten Mustern, weil die geben uns ja Sicherheit aus psychologischer Sicht, in denen drinne zu bleiben.
Also ich bin auch, würde sagen, hochsensibel. Also ich nehme das auch sehr fein wahr, alles. Mittlerweile denke ich mir, wir leisten da auch so ein bisschen, also ich habe manchmal das Gefühl Arbeit, weil wenn ich so energiefühlig bin, ich muss ja was machen, auch in Räumen oder so, dass ich mich wieder wohlfühle. Dass das natürlich, glaube ich, schon auch anderen zugutekommt, die es zwar nicht so fühlen, aber die, wo es ja trotzdem eine Auswirkung auch hat, also auf die Gesundheit, auf die
Ja.
Psyche. Also.
Und da sollten wir anfangen, nicht nur in Energie zu denken, sondern auch wirklich in unserem Sein als Mensch, dem menschlichen Sein, ganz pragmatisch. Denn es gibt so viele Menschen, die das eben nicht gelernt haben, damit umgehen zu können, wie du das sagtest, Sicherheit auszustrahlen. Das ist ja schon etwas, was wir im ganzen Familiensystem ganz oft nicht erleben, weil wir aus einem dysfunktionalen Familiensystem kommen, wo eben keine liebevolle Beziehung da war, wo zu wenig Beruhigung stattgefunden hat durch die Mutter beispielsweise. Wir kennen das alles. Das ist in diesen Generationen noch so verankert, dass man das Baby hat schreien lassen und eben nicht beruhigt hat. Das hat eben tiefgreifende Auswirkungen auf unseren Nervensystem und auf unser menschliches Sein im Alltag. Und wenn man das eben schafft, das selber für sich zu lösen und sozusagen dieser Fels in der Brandung zu sein, natürlich macht das was mit anderen Menschen, die sich da auch vielleicht dran anlehnen wollen, die auch merken, okay, oh, die Energie ist aber schön, da fühle ich mich hingezogen. Das gibt es natürlich auch immer mehr und das ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft extrem wichtig, gerade in dieser Zeit.
Naja, das musste ich mir natürlich erarbeiten, das war ein langer
Ja.
Weg. Also, und das ist ja auch da, wo du mit deiner Arbeit ansetzt. Ja, dass du da, also ich nehme es so wahr, wie dass man so in die Selbstermächtigung auch kommen kann. Also
Genau.
man einfach auch Strategien findet, wie man immer mehr sich regulieren auch kann. Du setzt viel mit dem Körper an und das ist auch etwas, das musste ich lernen, weil ja, du kennst es selber, die Hochsensiblen, die flüchten wahrscheinlich gern mal aus dem Körper. Das
Ja.
jahrelang nicht verstanden, dass das bei mir so war, bis es dann so sichtbar und fühlbar wurde, dass ich gemerkt habe, es ist so unangenehm, wenn ich eigentlich überhaupt nicht im Körper bin. Ja,
Ja.
Mechanismen verursachen das, dass wir immer wieder flüchten wollen. Also so nämlich, also nicht mal bewusst, es passiert halt irgendwie.
Ja, Also die meiste Ursache sind wirklich Traumatisierungen. Und Traumatisierungen müssen ja nicht immer was sein, an die wir uns erinnern können. Also es muss nicht immer ein Kindheitstrauma sein, wo wir schon Bewusstsein haben mit 6 bis 8 Jahren und sagen können, oh, da ist aber mal irgendwas passiert, da kann ich mich dran erinnern. Mittlerweile wissen wir ja auch aus der pränatalen Forschung, dass da viel passieren kann. Im Mutterleib, transgenerationales Trauma, all das spielt irgendwo eine Rolle und ist eine unsichtbare Last. Und dadurch lernen wir immer mehr, wenn wir Trauma erfahren, dass es nicht sicher ist, im Körper zu sein. Weil bei Trauma haben wir es mit Überwältigungszuständen zu tun und um uns zu schützen, haben wir da eigentlich einen ganz schlauen Mechanismus und der katapultiert uns in den Kopf rein. Und das, was uns dann passiert, ist, dass wir sehr kopflastig sind oder aber, wie du gesagt hast, dass wir uns vielleicht sogar in die Spiritualität flüchten und immer wieder sozusagen aus dem Körper selbst nochmal rausziehen, weil wir das nicht anders gelernt haben und weil das uns ein gewisses Sicherheitsgefühl hat. Und das klingt natürlich, ich glaube, wenn man das irgendjemandem erzählen würde, der aus so einem indigenen Volk kommt, der würde, glaube ich, sagen, die sind ja völlig verrückt, ja. Die kennen noch wirklich diese Naturanbindung, dieses Langsame, die Entschleunigung, im Körper zu sein, sich wahrzunehmen, auf die Gefühle einzugehen. Und mit der Digitalisierung, die jetzt auch im Wassermann-Zeitalter, was uns ja jetzt noch viele Jahre begleiten wird, eine Rolle spielt, werden wir eben immer mehr aus dem Körper rausgezogen. Und das, was Andi sagte, wegen den Sonnenstürmen, da kann es natürlich sein, dass du es gut schaffst, im Körper zu bleiben und dich zu regulieren und deswegen zum Beispiel die Sonnenstürme gar nicht so stark wahrnimmst. Das ist dann natürlich auch die Königsdisziplin, die wir aber natürlich auch erlernen können, ganz klar.
Genau, und da bietest du eben auch schöne Ansätze. Und zeitgleich scheint uns ja jetzt die Astrologie da auch zu unterstützen mit dieser Jungfrau, also Fische-Jungfrau-Achse.
Ja.
Wie du ja gesagt hast, da geht es jetzt darum, dass wir auch unsere Emotionen erden. Kannst du das mal beschreiben? Wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also der aufsteigende Mondknoten, der befindet sich dann in den Fischen und die Fische, die sind ja also erstens mal so ein Sternzeichen, so eine Energie, die kennt man für die spirituellen Ansätze, für die Träumerei, für die Visionen. Aber die wollen sozusagen geerdet werden mit dem absteigenden Mondknoten und zwar nicht diesem ganz überstrukturierten. Da merken wir auch, dass funktioniert überhaupt nicht mehr seit der Pandemie. Sowas super überstrukturiertes. Man muss sehr flexibel sein. Also diese ganzen positiven Aspekte der Jungfrau, die können wir damit reinbringen. Erdung, Ordnung und Struktur, aber in dem Sinne, dass es für uns selber gut ist, dass wir so Leitplanken haben, aber trotzdem irgendwo flexibel bleiben. Und da geht es jetzt wirklich darum, viel, viel mehr dem Feinstofflichen eben auch zu vertrauen, ohne uns zu verlieren. Mit der gewissen Bodenständigkeit, so würde ich das nennen. Also in den nächsten Jahren geht es ganz viel um so eine bodenständige Spiritualität, die leider in den letzten Jahren aber auch am Markt so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also da waren wirklich so verstärkte Ansätze drin, die gerade die traumatisierten und hochsensiblen Menschen wieder aus dem Körper raus katapultiert hat. Und das ist auch was, was so sozusagen das Credo meiner Arbeit eigentlich ist dass wir mehr gucken müssen, wie wir in die Balance kommen. Wir denken viel zu oft in Extremen. Das heißt, wenn wir hören, oh ja, Spiritualität, das finde ich jetzt toll, dann neigen wir wieder sehr schnell dazu und das spiegeln die Fische eben auch. Die Fische in einem Geburtshoroskop, total spannend, sind meistens bei Künstlern, die aber dazu neigen, zum Beispiel in Drogenexzesse oder so zu flüchten, ja. Also diese Fischequalität, die zeigt uns eben auch ganz stark die Schattenseiten, nämlich die Sucht, uns betäuben zu wollen, weil wir im Körper gar nicht mehr zu Hause sind und nicht mehr in uns ankommen. Und in den nächsten Jahren sollten wir wirklich auf die Balance achten, ganz, ganz wichtig, gerade zwischen diesen Polen Jungfrau und Fische.
Ah ja. Und jetzt sind wir ja im März, wenn dieses Interview ausgestrahlt wird. Und ich glaube, Ende März, oder, fängt das astrologische Neujahr an.
Genau, ja, das müsste in diesem Jahr der 20. ist immer um den 20., 21. rum, wenn die Sonne in den Widder eintritt, ja.
Das ist
Genau,
genau.
jetzt
Dann quasi, wenn der Kongress rauskommt. Dann sagt man ja, fängt ja eigentlich erst das neue Jahr an. Also zum Beispiel, jetzt haben wir noch Januar, wir schwingen uns gerade noch so ein. Und merkt man das dann, würdest du sagen, dass dann wirklich so ein, ja, weiß ich nicht, nochmal eine Veränderung kommt?
das merken gerade die feinfühligen Menschen und es ist auch vorher sehr, sehr wichtig, dass wir fast im Winterschlaf bleiben und uns wieder so den Rhythmen anpassen der Natur, weil es ist ja jetzt auch gerade immer zum Anfang des Jahres so, die Energie, dieser Hustle-Mode von mach dies, mach das, nimm ab, mach Sport, setz jetzt sofort deine Ziele um. Und das liegt eigentlich gar nicht in unserem natürlichen Rhythmus. Und da spielen feinfühlige Menschen, spüren das ganz doll und sind dann wieder fast in so einem Burnout, möchte ich es mal nennen, in so einem leichten, weil sie merken, diese kollektive Energie, also die überfordert mich völlig. Und was du angesprochen hast, ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt sanft vorbereiten können auf dieses astrologische Neujahr, weil das ist auch eigentlich völlig logisch. Die Sonnenaktivität nimmt zu, man kann mehr draußen machen, die Gartenarbeit fängt an. Man will sich automatisch mehr bewegen. Vitamin D spielt ja eine ganz wichtige Rolle für uns Menschen. Und deswegen sollten wir unseren eigenen Rhythmus auch so anpassen, dass mit diesem ersten Tierkreiszeichen sozusagen startet das ja alles. Der Widder ist das erste Tierkreiszeichen im Zodiac. Und der stellt uns die Energie zur Verfügung, wirklich zu sagen, so jetzt geht's los. Und da würde ich einfach mal alle Hörerinnen und Hörer dieses Kongresses zu einladen, den Rhythmus vielleicht so ein bisschen anzupassen in diesem Jahr.
Ich glaube, man spürt das eh automatisch, gell? Also ich kenne das oft bei mir, also wenn es um die aktuelle Zeitqualität geht, da gibt es Phasen, da habe ich vielleicht ja irgendwie, also da habe ich so einen Antrieb, dass ich sage, so ich möchte da jetzt irgendwie was voranbringen, und aber im Außen ist es dann eher ruhig, wo man denkt, aber ich möchte so gern irgendwie, gell? Und dann gibt es Phasen, wo ich sage, ich möchte eigentlich jetzt total chillen, aber es ist im Außen halt Sachen zu erledigen. Also oft bin ich dann so einfach, ich arbeite so ein bisschen manchmal gegen meine Zyklen. Also vielleicht ist das mit den Zyklen auch nochmal ganz interessant. Also gibt es dann immer so gewisse Quartale oder Zyklen, wo man mit den aktuellen Zeitqualitäten mitgehen kann, also entweder Rückzug oder Vorwärtsbewegung.
Ja, also absolut. Man kann sagen, dass sich natürlich bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni sozusagen die Energie aufbaut, so als Leitplanke. Und ab da bis zur Wintersonnenwende nimmt sie wieder langsam ab. Und gerade wenn man natürlich auch in dem Bereich arbeitet und mit spirituellen, feinfühligen Menschen zusammenarbeitet, dann braucht man sich nicht wundern, dass die natürlich in diesem selben Zyklus sind. Und vieles wird einfacher, wenn wir das begreifen. Aber es ist natürlich so, dass das Außen uns ganz stark triggert und immer wieder versucht, da mitzuziehen. Und deswegen finde ich nach wie vor ist die Astrologie, ich arbeite ja jetzt nicht unbedingt immer nur mit dem Geburtshoroskop, sondern mehr mit der Zeitqualität. Ich finde, das ist so eine wichtige Ressource, wo alles so chaotisch geworden ist in den letzten Jahren.
Ja, bin ja der Meinung, dass man das einfach berücksichtigen sollte, also diese Qualitäten. Also man kommt einfach viel besser in den Flow. Und ich glaube, es ist in den letzten Jahrzehnten immer alles so statisch gewesen, gell? Hab das Gefühl, es wird alles einfach dynamischer. Also so und anders wird es einfach dynamischer. Und das ist halt irgendwie spannender. Ich glaube, wir alle, die jetzt zuhören, einfach wichtig zu verstehen, dass einfach Flexibilität und Dynamik einfach Faktoren sind, die man jetzt in nächster Zukunft einfach integrieren sollte. Also weg von diesem starren Bild, so in jedem Bereich,
Auch in der Berufung, wie wir schon am Anfang gesagt haben.
Ja, genau.
Genau.
Es ist spannend auch, weil wir haben ja im ersten Kongress immer noch so Tools gefragt, den Speakern, so mit
So Vision
Berufungstools,
Boards und
wie zum
so.
Beispiel Ikigai, wahrscheinlich. Und wir merken jetzt bei diesem Kongress, das ist gar nicht mehr so das Thema eigentlich, so dieses ich will jetzt rausfinden, was ich möchte, sondern eher so,
Es fließt
ja,
so mit, gell,
genau,
irgendwie.
was ist gerade so, ja, vielleicht auch die Frage an dich, was ist jetzt in Bezug auf die Berufung einfach jetzt so gut zu wissen oder wie würdest du eigentlich Berufung definieren oder was hat das für dich für einen Stellenwert?
Also der Berufung ist eigentlich noch das, was ich auch vor Jahren gesagt habe für mich. Das ist der gewisse Ruf, den wir spüren, wo es uns hinzieht. Aber dafür ist es natürlich auch wichtig, gut mit dem Körper verbunden zu sein, der uns dann sagt, ja, nein, lass das mal lieber oder mach dies und mach das. Und bezüglich unserer Berufungswahl, weil es ist ja letztendlich auch nichts anderes als ein Beruf, dürfen wir eben offen sein, weil dieses Wassermann-Zeitalter mit dieser Flexibilität. Ich bin gespannt, was es für viele neue Berufe in den nächsten Jahren noch geben wird. Es ist ja verrückt, was es mittlerweile alles gibt, wofür es ein Studium gibt. Das gab es zu meiner Zeit, als ich angefangen habe mit meinem Business, gab es gerade das im Online-Bereich überhaupt nicht. Social-Media-Berater für Instagram, sowas gab es damals nicht. Das musste man sich alles selbst erarbeiten und irgendwoher sich das Wissen holen. Und ich glaube, da muss man, diese Offenheit ist sehr, sehr wichtig, was du angesprochen hast, auch den Weg zu gehen. Und genau in meiner Arbeit tritt eben die Selbstwirksamkeit immer mehr in den Vordergrund. Das heißt, ich sage nicht den Menschen, was sie zu tun haben. Das habe ich zwar noch nie in meiner Arbeit gemacht, aber es spielt immer mehr eine Rolle, dass die Menschen in der Selbstverbundenheit sind und für sich selbst spüren dürfen, was für sie stimmig ist, weil im Grunde genommen kann ich das gar nicht wissen. Da kann uns auch die Astrologie nur Leitplanken im Grunde genommen mit auf den Weg geben, aber das müssen wir selbst erfahren. Und es geht in dieser Zeit eben mehr darum, wie komme ich denn eigentlich mit der äußeren Welt klar und lasse ich mich immer noch so stark davon kontrollieren oder bin ich zurück in meiner eigenen Kraft und kann auch wieder etwas selbst bestimmen für mich?
Ganz wichtig, weil es sind so viele Ablenkungen da draußen. Ich glaube, das ist
Ja.
vorhin kurz
Yes.
erwähnt, wie wir immer wieder wird unsere Aufmerksamkeit abgezogen, Social Media, aber es gibt noch viel mehr mit Frequenzen und so, die man
Ja.
natürlich positiv nutzen kann. Aber deswegen ist es so wichtig, wie du sagst, mit dem Körper verbunden zu sein, geerdet zu sein, um da auch wirklich klar zu kommen. Für mich ist es immer irgendwie noch komplexer geworden, wo ich gemerkt habe, dass
Ja.
Grenzen in allem, wo ich gemerkt habe, so jetzt ist es wirklich wichtig, dass du da, dass ich halt fokussiert, ausgerichtet, geerdet bleibe in diesem Frequenzdschungel schon fast.
Absolut. Und ich glaube, da sollten wir auch so ein bisschen eben realistisch sein, glaube ich, weil ich finde, das wird auch oft so dargestellt wie das Pygmalion. Das heißt, wir haben irgendwann den Idealzustand, wo wir uns von allen abkoppeln und dann auf unserer einsamen Insel leben, irgendwo, wo es schön warm ist und da ist alles super. Ich glaube, das werden wir in diesem Körper, in diesem Leben ganz ehrlich nicht mehr erreichen. Und deswegen ist es da auch wichtig, eben Gleichgewicht zu finden. Und wenn wir da realistische Ziele haben, wie zum Beispiel, okay, ich nehme das erstmal an, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Und ich weiß, ich kann mich da jetzt nicht auf meinen Berg irgendwo flüchten und da auf ewig ausharren, weil ich dann nicht mehr Teil der Gesellschaft bin, weil das ganz andere Themen in mir antriggern wird, weil ich auf einmal wahrscheinlich alleine da stehe und das gar nicht funktioniert. Dann wird es auch eben leichter. Und gerade da hatten wir auch in den letzten Jahren immer nur wieder diese Extreme, entweder nur spirituell oder nur verstandesgeleitet. Und das kommt jetzt eben genau immer mehr rein, dass wir lernen müssen, wie wir mit dem, was wir jetzt gerade hier als Erbe antreten von den folgenden, also von den Generationen davor auch und für nachfolgende Generationen, was wir damit jetzt wirklich machen.
Ja, das hast ganz schön gesagt, weil wir haben ja alles ausprobiert, gell? Wir waren ja auch mal ein Jahr auf einer Insel.
Ja.
Hat gut getan, aber dann war es klar. Jetzt ist auch wieder der Weg zurück sozusagen.
Genau.
Aber das war gut, um mich in meiner eigenen Energie zu spüren, zu
Ja.
wissen, wie fühle ich mich denn an, ja, im Körper zu verankern und dann wieder zurückzugehen. Und das ist das, ja, wo du ja dann auch Hilfestellung bietest, dass man sich da einfach auch spüren kann, dass man auch zurechtkommt, weil wir müssen ja am Leben auch teilnehmen oder
Genau, ja.
müssen. Genau, ganz wichtiges Thema.
Ja, es gibt ja, es gibt, glaube ich, viele, die das Interview vielleicht jetzt hören, denken sich, okay, ja, manchmal haut es mich schon zusammen, also manchmal struggle ich, es kommen
Ja.
Gefühle hoch und so weiter. Wie kann man das denn eigentlich unterscheiden, so ob das was Eigenes ist oder was vom Kollektiv aufgenommen ist? Weil
Oh
die
ja, auch ganz
Hochsensiblen
wichtiges Thema.
nehmen ja alles auf, und
Ja.
genau, wie würdest du das unterscheiden können? Weil viele denken sich, vielleicht ist ja gar nicht meins, also.
Ja, unser Körper merkt das schon, indem er eben das Gefühl hat, ich nenne das immer, das ist wie so ein energetischer Fremdkörper. Also man merkt das schon, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Raum in einer Arztpraxis betritt und man weiß, da sind irgendwie Patienten, die haben gerade ganz schwere Themen und man weiß aber eigentlich selbst, okay, ich bin da jetzt nur für eine Kontrolluntersuchung, mir geht es eigentlich gut, ich bin soweit gesund und auf einmal kriegt man zum Beispiel eine totale Angst vor Krankheiten, so. Dann kann man auch erstmal filtern und in sich reinspüren und wirklich gucken, ist das meins? Wenn es dich da auch komplett aus dem Körper rauszieht und du Überwältigungszustände fühlst, ist es eben oft so, dass das nicht unsere eigene Energie ist, sondern es ist etwas vom anderen, was wir übernommen haben. Also da einfach auch immer mal zu fragen, ist das überhaupt meins? Und den Raum mal so abzuscannen und zu gucken, zu welcher Person könnte es vielleicht passen. Da spürt man schon ganz deutlich eine Resonanz und das ist auch ein Angebot an unseren Körper, hier eben zu sagen, okay, ich lege die fremden Lasten jetzt einfach mal ab, indem ich eben ganz bewusst gucke, okay, wie sehr identifiziere ich mich mit dem, was jetzt gerade in meinem Körper passiert, oder kann es tatsächlich sein, dass ich einfach empfänglich für andere Energien bin?
Wie kannst du das, wie gibst du das zurück oder kannst du das energetisch zurückgeben?
Energetisch gar nicht. Das mache ich mittlerweile fast nur noch körperorientiert, also wirklich auch mit traumapsychologischen Ansätzen, weil es eben so ist, dass vermutet wird oder ich denke auch, dass es so ist, dass wir fast alle traumatisiert sind und aufgrund dessen neigen wir eben dazu, ganz feine Antennen zu haben. Und um unser Überleben zu sichern, haben wir schon als kleine Kinder gelernt, ich docke mal lieber im Außen an. Das ist für mich sicherer, als in meiner eigenen Energie zu sein. Und weil Trauma was Körperliches ist, weil Trauma im Körper gespeichert wird, arbeite ich eben körperlich. Und hier kann man einfach mal eine Sache machen, die kannst du sofort umsetzen, auch wenn du in der Arztpraxis bist, ist länger auszuatmen als einzuatmen, weil das spricht den Parasympathikus an, der ist für die Ruhe zuständig. Und durch die Ruhe und die Regulation des Nervensystems sind wir wieder voll in unserem Körper. Dann spürst du wahrscheinlich auch wirklich, dass es dich so nach unten zieht auf einmal und du wirst dich wohler fühlen. Und das ist so eine kleine Übung, die kann man immer überall machen, immer einfach mal den Atem überprüfen. Es braucht da also auch keine ausgeklüngelte Atemtechnik dafür. Das ist schon etwas ganz Kleines, was wir machen können. Wir haben das einfach verlernt. Also das ist etwas, wenn du vielleicht wieder, wenn wir zu diesen indigenen Völkern zurückkommen, wenn du mit dem im Kreis sitzen würdest, an einem Feuer. So wie der, wenn der Tribe so zusammenkommt, sozusagen, dann würden die das wahrscheinlich ganz automatisch machen und du würdest spüren, oh Gott, die atmen ganz anders als ich. Ja, also das sind diese Kleinigkeiten, die wir eben durch Trauma, durch die Schnelligkeit der Gesellschaft, durch unsere Außenorientierung als feinfühliger Mensch ganz schnell an Ressourcen verlieren, leider.
Ja, ganz, also ganz wichtig und echt spannend auch dieser Vergleich mit den indigenen Völkern, für die das einfach normal ist und wir müssen es
Ja.
nochmal
Wiedererlernen.
lernen. Aber dann bringt es uns eben in unsere eigene Kraft und
Genau.
was ich so wichtig finde, was auch so eins war, was mir für mich letztes Jahr so wichtig war, dieses, ja, ich bin nicht abhängig. Also natürlich Hilfe fragen und
Ja.
aber das ist was anderes, wie wenn du dich abhängig fühlst jetzt vom Außen oder so.
Genau.
Also die Sicherheit in dir selbst zu finden und das über die Verbindung im Körper letztendlich. Genau, es gibt noch ein Thema, was ich gerne noch ansprechen möchte, und zwar die Ortsastrologie, weil mich die selbst so interessiert, weil wir so viel auf Reisen waren und ich gemerkt habe, als feinfühliger Mensch, wow, auch Orte, na klar, ich meine, es ist auch die Ortsenergie an sich, die sich unterschiedlich anfühlt, aber auch, man kann es ja schon auch über die Astrologie sehen. Kannst du da mal ein bisschen
Ja. Also was du angesprochen hast, ist die Astrokartografie und die kann uns eben Aufschlüsse darüber geben. Also wenn wir die Auswertung bekommen, hat man sozusagen wie so eine Weltkarte vor sich und du siehst so verschiedene Linien. Das sind die Planetenlinien. Also da gibt es eine Pluto-Linie. Da gibt es zu jedem Planeten eine Linie, die natürlich eine andere Kraft vereint sozusagen und da können wir für uns den perfekten Ort sozusagen finden. Bei mir ist es witzigerweise, mich zieht es ja sowieso immer nach Bayern. Ich war jetzt letztes Jahr wieder erst am Tegernsee und so ein bisschen weiter westlich vom Tegernsee ist eben auch meine Pluto-Linie. Pluto steht für Transformation, für Wiedergeburt. Das heißt, wenn ich da hinziehen würde, würde sich, glaube ich, ganz viel in meinem Leben verändern. Was ich aber auch eben wichtig finde, ist, und da mache ich immer so ein bisschen die Kombination mit dem Thema Kraftorte und Geomantie. Also selber auch lernen, die Energie von Orten zu spüren. Denn es ist natürlich auch so, dass diese Astrokartografie, die gibt jetzt nicht idealerweise einen Ort in Deutschland oder in Österreich vor, sondern es kann natürlich, weiß ich wo auch sein, und da kommt man vielleicht auch gar nicht so leicht hin. Und deswegen ist es für mich auch immer wichtig, das zu wissen, wo vielleicht so eine Pluto-Linie lang geht, also das, was man gerade braucht, oder wenn man auf der Suche nach einer neuen Beziehung ist, vielleicht die Venus-Linie sogar zu nehmen und da zu gucken. Aber trotzdem, auch wenn man sich innerhalb von verschiedenen Ortschaften bewegt, da immer mal für sich reinzuspüren, was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Das wird dann auch ganz spannend, zu was man sich hingezogen fühlt und wo man merkt, nee, das ist überhaupt nicht irgendwie mein Ort.
Das ist sehr spannend, weil ich habe mir meine Karte angeschaut und bei mir läuft durch Schottland die Pluto-Linie und ich fühle mich pudelwohl. Also bei mir ist es auch
Ja.
scheinbar bei der Pluto-Linie, wo es mir gut geht, aber ich habe halt auch viel, ich habe einen Aszendent Skorpion, vielleicht hängt ja da auch nochmal was zusammen, dass mich das
Ja.
in die Kraft bringt. Aber das habe ich dann im Nachhinein erst gesehen. Aber das ist ein sehr kraftvoller Ort.
Ja.
Für die Berufung gibt es Linien, wo du sagst, ah, da könnte man gut seine Lebensaufgabe erfüllen, leben oder erkennen vielleicht auch.
Ja, also ich finde, also tatsächlich finde ich die Mondknotenachse am spannendsten, weil die eben auch für unseren Magnetismus steht. Also die steht auch später dafür, was wir für Leute anziehen. Also in meinem Beispiel, ich habe die Achse Widder Waage und bei Waage betont es auch nochmal so die toxischen Beziehungen, dass man davon Abstand nehmen sollte. Und das sind die Menschen, die eine ähnliche Biografie haben wie ich, die narzisstischen Missbrauch, emotionalen Missbrauch erlebt haben, viel auf Narzissten getroffen sind, die finden immer ganz automatisch zu mir. Finde ich noch besser, als wie sich die klassischen Positionen wie den Medium Coeli zum Beispiel anzuschauen, den MC im Geburtshoroskop. Der kann zwar auch so leicht vorgeben, okay, sind wir jemand, der eher in die Außendarstellung möchte, mit einer Löwequalität beispielsweise. Aber ich finde das mit der Mondknotenachse, weil die wirklich magnetisch wirkt, die wohnt sozusagen in uns inne und ist eine bestimmte Energie, die wir ausstrahlen und wo wir Leute mit anziehen, die finde ich viel interessanter für die Berufung.
Sehr spannend, da habe ich noch gar nicht geschaut, wo
Ja.
mal erforschen. Ich habe ja dann nach die Reisen das erste so richtig entdeckt und dann habe ich mal drauf geschaut. Und ein schönes Beispiel oder interessantes ist, bei mir läuft durch Tansania, Sansibar, Chiron. Und das hat mir dann erklärt, warum das für mich so intensiv war. Also ich habe
Bisschen.
da auch richtig intensive Menschen getroffen, aber auch im Außen.
Also
Zum
krass.
Beispiel, genau, als Beispiel.
Ja.
Dann mit dem Boot übers Meer gefahren und ich steige aus und mich zieht es erstmal unter dieses Boot rein mit dem Fuß. Also es waren ganz
Okay, ja.
viele Erlebnisse. Also das ist schon spannend auch. War jetzt im Nachhinein schon so, dass ich natürlich auch, würde schon sagen, was in Heilung gebracht habe, aber jetzt kein Ort, wo ich jetzt vielleicht nochmal unbedingt im Moment Urlaub machen wollen würde. Also da ist schon was
Ja.
dran. Ja.
Ja, der kann natürlich auch unsere tiefen Wunden triggern, ne? Und das kann sehr, sehr überfordernd sein, diese Qualität.
Aber auch natürlich diesen verwundeten Heileranteil wieder hervorbringen, oder? Also.
Genau, ja.
Aber das ist eigentlich schon spannend. Also man kann
Mhm.
da wirklich so die Länder durchgehen und mal schauen, was so drüber läuft. Und dann kann man
Genau.
verschiedene Themen dann, wenn man sagt, ich möchte jetzt Transformationsthemen irgendwie
Ja.
durchleben, dann fliege ich in das Land und dann kommt es wahrscheinlich wie so ein Magnet und wird wahrscheinlich irgendwas in die Gänge gelegt, in die Wege geleitet.
Genau, und man kann das ja auch, man muss ja nicht an dem Ort wohnen, ne? Also bei mir ist es sowieso immer der Wunsch da, eher in den Süden zu ziehen, Richtung München. Der ist auf jeden Fall da. Ich hoffe auch, dass der sich manifestiert in den nächsten Jahren. Aber es kann auch schon helfen, wenn wir diese Karte sehen und vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht das Budget haben oder nicht die Möglichkeiten, weil wir gerade keinen Urlaub machen können, einfach mal in die Orte reinzuspüren, wo die Linien liegen und einfach mal zu gucken, wie sich das, so wie so eine Imaginationsübung, sage ich jetzt mal, zu visualisieren. Wie fühlten sich das für mich an? Also da kann man auch vorher schon energetisch ganz viel abklappern, bevor man wirklich an dem Ort ist. Auch sehr, sehr spannend. Ich mache das ganz oft. Ich nehme ganz oft Google Maps und dann spüre ich mich da so rein, wo die besten Orte sind. Das mache ich meistens auch bei einer Hotelauswahl beispielsweise.
Ja, weil ja auch, es sind ja auch noch andere Faktoren, wie du sagst, es ist ja nicht nur die Astrologie, sondern auch.
Genau, die Energie der Orte an sich, ja.
Genau, also was.
Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel oder wie in Österreich, ich in Österreich geboren bin, also Lisa ist ja nicht aus Österreich,
Komm aus Bayern.
und es läuft, bei mir läuft, glaube ich, die Venuslinie drüber, oder? Ja.
Bei dir war es durch Frankreich, die Venuslinie.
Okay, in Österreich war.
Das war Saturn, glaube ich sogar.
Okay. Wenn wir die Frage
Genau.
so, wenn man wo geboren wird. Und es läuft die Linie drüber, das ändert sich ja nicht. Kann man davon ausgehen, dass man genau dieses Thema, dass das so ein Lebensthema ist oder dass man sagt,
Vom Geburtsland, ja, das
wenn
hat
man
man
zum Beispiel
schon.
die Venus drüber läuft, da geht es um Genuss, dass man vielleicht sagt, Koch oder so, also so ein kreativer Koch, der
Ja.
Essen liebt und schätzt, wertschätzt. Also.
Genau, auf jeden Fall. Das können aber dann eben, also es müssen dann nicht berufliche Dinge sein, sondern es darf natürlich etwas, was wir im privaten Leben auch ausleben dürfen, ne? Gerade mit dem Genuss, ja, oder dieses Leidenschaftliche, was die Venusqualität eben auch hat. Das dürfen wir natürlich auch im Privatleben einfach einbringen. Genau, ja. Das kann sich dann eigentlich besonders gut entfalten, aber jetzt kommt hier wieder der springende Punkt, worüber wir schon mal gesprochen haben. Wenn das Ganze natürlich unbewusst läuft, dann kann man auch mit dieser Qualität nichts anfangen, im Grunde genommen, ne? Also dafür braucht man auch schon eine gewisse Offenheit, einfach sich solchen Themen gegenüber zu öffnen. Und da kann ich auch einfach nochmal alle ermutigen, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen.
Genau, Stichwort Venus. Wir kommen ja ins Venusjahr. Was sind da dann so die Themen, die dann vielleicht anstehen könnten im Venusjahr?
Ja, was viele vergessen, weil Venus wird ja so in der klassischen Astrologie immer als die Liebesbotin, die Liebesgöttin dargestellt. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass es bei einer Venusqualität immer um unsere Werte geht. Und da werden wir jetzt gerade als Gesellschaft eben auch gefordert, weil wir merken, diese alten Werte, also erstens können wir die kaum noch leben mit Solidarität und Co., da brauchen wir uns nichts mehr vormachen. Das wird alles, ja, also das wird alles nochmal neu abgefragt, auch in unserem persönlichen Leben, weil die Werte sind ja auch so etwas wie unsere Leitplanken. Also man braucht sich jetzt nicht vorstellen, dass jetzt so ein Liebesengel dieses Jahr über uns fliegt und alles ganz romantisch und toll wird, sondern hier wird viel an unseren Werten natürlich auch gerüttelt in diesem Jahr. Und wir müssen gucken, wollen wir die verteidigen? Ist es wert, diese Werte auch zu schützen, zu hüten? Oder sind das vielleicht Werte, die wir von unserem Elternhaus mitbekommen haben und die für uns vielleicht gar nicht so stimmig und passend sind?
Das ist das, was wir auch wieder gesagt haben, mitzufließen, also da flexibel
Ja.
rein zu überprüfen, ist das wirklich noch das Stimmige, Richtige. Das ist auf jeden Fall die Überprüfung, die bei uns in den letzten Jahren eh schon stattgefunden hat und noch weitergeht und wo da eben dann die Venus
Ja.
mal unterstützt. Wahrscheinlich auch wieder in Beziehungen, könnte ich mir vorstellen, oder?
In Beziehungen spielen Werte ja so eine wichtige Rolle. Wenn wir unterschiedliche Werte haben, dann fällt uns das meistens vor die Füße, wenn wir dann Kinder haben und der Erziehung nicht so gut klappt. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges, wo wir die Beziehung, die Qualität der Beziehung überprüfen dürfen, ob das überhaupt stimmig ist, weil auch oft lassen wir uns ja da auch zum Beispiel unbewusst auch steuern. Da geht es ja auch viel in meiner Arbeit rum, über die frühkindlichen Prägungen, die wir von unserer Familie erfahren haben, was wir da so über Beziehung gelernt haben. Und auch hier dürfen wir unsere eigenen Werte jetzt finden in der Beziehung, die für uns wichtig sind.
Ja, passend dazu auch, ja.
Aber jetzt viel drin, auf
Ja,
jeden Fall, ja.
überhaupt in dem ganzen Interview.
Könnte,
Wir haben ganz
ja.
viel, ich finde, ganz viele wichtige Themen abgedeckt. Also vielen
Ja.
Dank dafür. Hast du noch eine Frage? Ich wollte es jetzt nicht
Ich
ab.
wollte es
Ja.
noch, ja, grundsätzlich, also es, ja, also es wandelt sich ja alles. Wie stellst du jetzt so, oder was ist jetzt wirklich so das Wichtigste, was vielleicht im nächsten Jahrzehnt so zu berücksichtigen gibt. Also, dass man wirklich sagt, klar, es bleibt alles dynamisch und man soll flexibel sein, aber wenn man so die letzten 10, 20 Jahre zurückdenkt, dann war ja ein gewisses Bild da. Und jetzt geht es vielleicht ein bisschen in die Zukunft, dass man sagt, so, wie können wir uns jetzt so auch vielleicht in Bezug auf unsere Berufung jetzt auf die nächsten 10 Jahre vielleicht so vorbereiten? Welche Berufe sind vielleicht für dich entstehen oder welche Werte entstehen oder wie? Wie würdest du das, was würdest du sagen, dass sich da wandelt?
Ja, also gerade wenn wir in großen Schritten denken, sollten wir uns an der Wassermann-Qualität auf jeden Fall orientieren. Flexibilität, Innovation und aber vor allem auch dieses technische Neue. Und dafür müssen wir natürlich offen sein. Wenn wir traumatisiert sind und immer noch unter Traumafolgestörungen zum Beispiel leiden, dann ist es für uns so, dass wir Schwierigkeiten haben, offen zu sein, weil Trauma verengt unsere Perspektive. Und da möchte ich einfach nochmal viele Menschen ermutigen, das wird auch in der Berufung eine Rolle spielen, weil das kommt da auch immer wieder vor, dass wir mit unseren Schattenthemen konfrontiert werden. Und dass wir da wirklich den Mut beweisen, die Vergangenheit aber auch so ein bisschen aufzuräumen, damit wir sie loslassen können, damit wir uns öffnen können für das Neue. Ansonsten wird das jahrelang einfach nur ein Kampf werden. Das ist dann nur der Widerstand, wo wir uns versuchen wegzubeamen. Wir können das nicht annehmen. Also ich finde mit Sicherheit auch nicht alles, was im Außen passiert, finde ich eigentlich gar nicht gut. Aber wir sind jetzt gerade in diesem Zeitalter als Menschen hier. Und da müssen wir gucken, wie wir das Beste daraus machen. Das machen wir eben nicht mit toxischer Positivität, indem wir da sitzen und beten und sagen, es wird alles gut werden, es wird alles toll werden, sondern wir haben die Rolle der aktiven Mitgestaltung. Und da ist es eben wichtig, weil wenn wir diese seelischen Wunden auch wenn wir die bewältigen können, dann schaffen wir es auch viel tiefer verwurzelt zu sein in unserer eigenen Berufung und spüren auch viel mehr, was für uns stimmig ist und womit wir andere Menschen auch bewegen können.
Ja, und trauen uns überhaupt erst Schritte zu wagen, weil wie du sagst,
Genau.
bleibe ich hängen, weil ich einfach nur Angst habe. Und
Ja.
es überwältigt mich zum Beispiel, wenn ich aus dem Job rausgehen will oder so. Das ist ja dann da auch bei vielen ganz viel Angst. Deswegen ganz wichtiger Punkt nochmal. Danke.
Ja.
Ja, vielen herzlichen Dank, Sonja. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Es war ein schöner Flow und hat auch eine gute Tiefe gehabt. Ich finde, da war viel für uns schon dabei, aber sicher auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlichen Dank.
Ja,
Danke.
ich bedanke mich.
Alles Liebe.